in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 15. Februar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Freiburg durch Konrad. Themenüberblick. Die Störche klappern schon in Baden, das heißt im Dreieckländle, auf den Dächern. Wildschweine unter Dauerfeuer. Die afrikanische Schweinepest haben die Schwarzkittel ins Zinnfernrohr der Jäger rücken lassen. Ein schwacher Grund. Zunächst zu den Nachrichten. Geburtenrate im Südwesten steigt und steigt. Bereits im fünften Jahr in Folge ist die Geburtenrate in Baden-Württemberg gestiegen. Mit 1,59 Kindern pro Frau ist sie nun so hoch wie zuletzt 1973. Als Gründe werden Zuwanderung und bessere Kinderbetreuung genannt. So sind im Jahre 2016 im Südwesten etwa 107.500 Kinder geboren worden. Um die aktuelle Bevölkerung zu halten, müsste die Geburtenrate pro Frau jedoch um 0,51 höher sein. Wie die bessere Kinderbetreuung begründet wird, ist angesichts fehlender Hebammen, Kitaplätzen, Teilzeitarbeit, Lehrern unklar. Ebenfalls, warum die Bevölkerungszahl gehalten werden muss. Pilotprojekt in Mannheim mit selbststeuernden Kameras gegen die Straßenkriminalität. Ein Computerprogramm soll in Mannheim Straßenkriminalität erkennen, der Polizei melden und so die Kriminalitätsrate senken. Die Kriminalitätsrate sinkt, die Menschen fühlen sich sicherer. So der einfache Plan von Christian Specht, erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent der mordbadischen Stadt Mannheim. Zusammen mit Polizeipräsident Thomas Köber arbeitete Christian Specht am Konzept Mannheimer Weg 2.0. Ein sogenanntes intelligentes Kamerasystem soll quasi selbstständig die Straßenkriminalität erkennen und dann an die Polizei weitermelden. Der Start des Pilotprojekts steht bevor. Damit wäre Mannheim die erste Kommune in Deutschland mit einem an Big Brother angelegtem Überwachungsprogramm. Polizeipräsident Köber und Bürgermeister Specht versichern jedoch, dass keine Gesichtserkennung oder Tonaufnahmen stattfinden und die Aufnahmen nach 72 Stunden gelöscht werden. Von 2001 bis 2007 hatte die Kommune einige Plätze mit analoger Technik überwachen lassen. Jetzt wird ausgebaut mit digitalen und softwaregestützten 71 Kameras an 28 Standorten. Das Polizeigesetz erlaubt Videoüberwachung nur an nachgewiesenen Kriminalitätsbrennpunkten. In Mannheim ist dies zunächst der Bahnhofsvorplatz, der Paradeplatz, der Marktplatz, die Breite Straße und der alte Messplatz. Tübingen ist bereit für gratis ÖPNV. Erst vor einer Woche hatte Tübingen kostenlos Busse an Samstagen eingeführt. Die erforderlichen 200.000 Euro hatte der Gemeinderat bereitgestellt. Das Projekt war entstanden, weil ein zentrales Parkhaus der Stadt für eine Dauer von 20 Monaten saniert werden soll und dadurch viele Plätze wegfallen. Nach massiver Aufforderung aus Brüssel, die Grenzwerte für Luftreinhaltung endlich einzuhalten, überlegt die Bundesregierung, kostenlosen ÖPNV finanziell zu fördern. Tübingen wäre gern beim Test des Konzepts dabei. Obermeister Boris Palmer, Grüne, schrieb am Mittwoch einen Brief an die Bundesregierung. Tübingen mit rund 90.000 Einwohnern habe ein fertiges Konzept für kostenlosen Nahverkehr. Gerechnet wird mit Mehrkosten in Höhe von 6 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur und 9 Millionen Euro für den Ersatz der bisherigen Einnahmen beim Fahrkartenverkauf. Im Kampf um saubere Luft schlug die Bundesregierung bisher 5 Modellstädte mit kostenlosen Bus- und Bahntickets vor. 3 vorgeschlagene Modellstädte liegen bereits in Baden-Württemberg: Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. Außerdem wurden Bonn und Essen genannt. Der vage skizzierte Vorschlag des Bundes zum kostenlosen ÖPNV könnte bedeuten, dass der Bund die Länder und die Städte finanziell unterstützt. Das heißt, Länder und Modellstädte hätten sich finanziell zu beteiligen. Bisher trägt sich der ÖPNV selbst nur zu 50% durch Ticketverkauf. Diese wären zu ersetzen, plus Mehrausgaben dank erhöhter Benutzung minus Minderausgaben durch den Wegfall von zum Beispiel Kosten des Ticketverkaufs. Fange ich gleich mal an, und zwar mit unseren gefiederten Freunden oder auch nicht Freunden, mit den Störchen. Die sind nämlich bereits da, und das hat mich etwas gewundert, denn im Grunde genommen Störche erwartet man im Frühling und nicht mitten im Winter. Aber wenn man rausschaut, so winterlich ist es gar nicht mehr oder war es nie in diesem Jahr, sprich war relativ warm. Und ich habe am Apparat Ute Reinhardt, Störchenbeauftragte von Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag, Herr Konrad. Grüße Sie auch.
Wir haben jetzt hier Störche bereits im Lande. Und das hat mich gewundert. Normalerweise, es gibt ein paar Winterstörche, aber irgendwie trudeln die langsam bereits jetzt ein. Woran liegt das? Ich meine, ich habe sie tatsächlich erst ein bisschen später erwartet.
Gut, aber nein, eigentlich ist es jetzt ganz normal, dass die jetzt schon kommen. Also es kommt immer ein Teil, eine gute Hälfte oder so, kommt schon im Februar in der Zwischenzeit. Und das ist dieses Jahr dann genauso. Aber es sind auch noch viele in Spanien. Also das darf nicht täuschen. Es sind noch lange nicht alle Störche da. Es kommt ein Teil dann auch erst im März sicherlich. Und es ist ja so, wir haben ja auch ein paar Senderstörche. Und wenn man da mal beobachtet, die kann man ja über so eine App, kann man da anschauen, wo die sich befinden. Und da stellt man fest, die sind alle noch in Spanien. Spanien, Südspanien, zum Teil sogar in Nordafrika.
Ja, ich dachte, was heißt zum Teil sogar in Nordafrika? Ich dachte, die ziehen normalerweise nach Afrika und machen dort ihre Sommerfrische. Das heißt, da ist es ja dann praktisch genau umgekehrt.
Ja, ja, leider ziehen sie nicht mehr nach Afrika, oder was heißt leider? Also es ist so, dass ein Großteil der Störche mittlerweile in Spanien überwintert. Und die, die nach Afrika ziehen, ziehen auch oft nur bis Nordafrika, Marokko. Also gerade der eine Senderstorch, der jetzt gerade in Afrika ist, der ist bei Fes. Ja, und da ist er auch noch nicht losgezogen, während also jetzt nach Mali, Senegal, das machen nur noch wenige Störche, und das ist auch relativ gefährlich, da werden zum Beispiel auch Störche immer noch gegessen. Ja. Also von daher, der Zug nach Afrika ist gefährlicher als nach Spanien, und die meisten bleiben in Spanien, wobei sie sich in Spanien hauptsächlich, muss man sagen, auf den Müllkippen aufhalten.
Das klingt nicht gerade appetitlich. Müllkippen. Ich habe gelesen, dass die Müllkippen in Spanien inzwischen abgedeckt werden. Das heißt, dass man da als Storch auch gar nicht mehr so richtig gut rankommt. Und die Müllkippen, die bieten ja noch die ein oder anderen Gefahren. Ist es für den Storch einfach, jetzt in Spanien mit Müll zu überleben?
Gut, es ist so, also jetzt mittlerweile, es sind immer noch, also das sieht man gerade in dieser Anwendung da, in dieser App, wo die Senderstörche sich aufhalten, sie sind immer noch sehr viel auf den Müllkippen, da sind also so Akkumulationspunkte auf den Müllkippen, das ganz deutlich. Und es ist ja so, es sind zum einen sicherlich noch nicht alle Müllkippen abgedeckt, und zum anderen gibt es ja auch da immer diese Umladestationen. Also da, wo der Müll angeliefert wird, das wissen die Störche dann natürlich auch ganz genau, da gibt es natürlich immer noch was zu holen. Und das, was Sie sagen mit der Gefährlichkeit, das stimmt natürlich. Also zum einen wird natürlich alles Mögliche gefressen, was nicht gesund ist. Zum Beispiel so Gummiringe und sowas, was also auch so ähnlich dann aussieht wie Regenwürmer und das, was sie aufnehmen und was ihnen dann den Magen verklebt. Oder auch, also ich habe gehört, sie essen zum Beispiel auch bevorzugt Pizza und Pasta, hat mir mal in Spanien erzählt, auf den Müllkippen. Und es ist natürlich salziges Zeug, das ist nicht gut für einen Storch. Und es sterben durchaus auch Störche auf den Müllkippen.
Was machen eigentlich die spanischen Störche? Die bleiben dann im Lande und ernähren sich nicht richtig, sondern auch gleich von Müll? Oder ziehen die eher nach Süden?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie meinen Sie das?
Es ist ja so, in Spanien gibt es auch jede Menge Störche.
Ja.
Und bei uns ist es ja so, dass zum Teil schwedische Vögel nach Deutschland kommen und hier überwintern. Und die deutschen gleichartigen Vögel gehen ein bisschen weiter nach Süden. Wie sieht es denn da mit den spanischen Störchen aus? Bleiben die spanischen Störche in Spanien?
Zum Teil bleiben sie in Spanien, zum Teil ziehen sie aber auch ein Stück weit nach Süden.
Ja.
Und wie gesagt, also jetzt auch in Nordafrika ist es so, dass dort hauptsächlich die Müllkippen genutzt werden. Sie sind übrigens auch nicht nur auf den Müllkippen, sie nutzen auch Reisfelder, da fressen sie so die kleinen Krebschen, die Störche. Aber wie gesagt, gerade über die Senderstörche wissen wir, dass sie sich doch sehr viel auf den Müllkippen aufhalten. Und in Nordafrika ist es ähnlich.
Früher hat sie geheißen, dass der Storch im Grunde genommen der Heuschreckenvogel ist. Das heißt, immer wenn es Wanderheuschrecken gegeben hat, sind die Störche aufgetaucht und haben sich praktisch auf diese Schwärme gestürzt und angefangen, sich da voll zu fressen. Das scheint jetzt nicht mehr so der Fall zu sein. Oder ist es immer noch so der Fall? Ich meine, das ist ja auch was Ökologisches, dass der Storch praktisch als Heuschreckenvernichter in Afrika tätig geworden ist.
Gut, die Heuschreckenvernichtung hat ihm natürlich aber auch geschadet. Also jetzt nicht die eigene Vernichtung, sondern das, was man dann gemacht hat. Man hat ja die Heuschrecken auch mit Insektiziden dann versucht, der Sache Herr zu werden. Und da hat man sicher auch sehr viele Störche dann vergiftet. Ja, also das ist die Heuschreckenbekämpfung hat den Störchen damals auch sehr viel ausgemacht und es wurden ja gerade in den 70er Jahren ist ja die Population sehr stark abgesunken, unter anderem auch deshalb, weil viele Störche vom Zug nicht zurückkamen.
Das heißt, die hätten gar nichts mehr in Afrika gefunden, um sich richtig voll zu fressen.
Genau, das war auch ein Problem, weil sie gehen in Afrika wirklich vorzugsweise in die Savanne und jetzt nicht in die Feuchtgebiete, so wie bei uns.
Apropos bei uns, die 70er Jahre, da hat man ja Störche massiv eingeführt. Das heißt, wir haben ja hier im Grunde genommen keine deutschen oder badischen Störche mehr, sondern Algerier. Stimmt das?
Ja, teils, teils, muss man sagen. Es wurden jetzt gerade in der Schweiz wurden algerische Störche eingeführt, aber wir in Baden-Württemberg, wir hatten auch Störche zum Teil aus Polen, auch aus dem Elsass und das war so eine Mischung, ja, also aus Zollbeschlagnahmungen. Also von daher ist es, das sind jetzt also keine reinen algerischen Störche. Wir haben aber auch welche aus der Schweiz bekommen.
Da schließe ich gleich die nächste Frage an. Was machten denn diese Störche, beziehungsweise wie hat sich jetzt die Population entwickelt? Polnische Störche ziehen ja eher über den Bosporus und badische und Schweizer Störche eher über Gibraltar nach Afrika. Und die algerischen Störche, die dürften überhaupt nicht ziehen oder bleiben praktisch gleich in Afrika hängen. Wie hat sich denn das irgendwie eingespielt?
Gut, der Zug der Störche, der ist jetzt nicht unbedingt jetzt nur von der Abstammung abhängig, sondern Störche richten sich auch sehr nach ihren Artgenossen. Da gibt es so eine soziale Komponente, die sehr stark zum Tragen kommt. Wenn zum Beispiel ein Oststorch in einem Trupp sich befindet, der nach Westen zieht, dann zieht er mit denen auch nach Westen. Das ist auch, es gibt ja bei uns, Sie wissen ja, überwinternde Störche und die Jungstörche, wenn die zum ersten Mal ziehen, die ziehen vor den Altstörchen weg, dann haben die auch so eine soziale Komponente drin, es ziehen dann alle los und die ziehen dann auf jeden Fall mit. Also da von den Jungstörchen überwintert keiner hier, weil die einfach mitgezogen werden sozusagen. Und bei uns ist es mittlerweile so, dass wir in Baden-Württemberg hatten wir zwar früher auch Oststörche, weil die Zugscheide, die ging so durch Oberschwaben, ging die durch. Mittlerweile haben wir aber nur noch Weststörche, weil die Westpopulation ist sehr stark angestiegen und es gibt so einen Ausbreitungsdruck und die Zugscheide hat sich dadurch ein bisschen nach Osten verschoben, ja, sodass wir also jetzt hier nur noch Weststörche eigentlich haben.
Sie haben gerade eben vorhin gesagt, wenn die zum ersten Mal ziehen, dann ziehen die also gemeinsam los. Aber wenn ich zum ersten Mal ziehe, dann habe ich eigentlich keine Information. Das heißt, ich bin Frischling und dann weiß ich ja gar nicht, wo ich langfliegen muss.
Ja, zum einen ist es also genetisch schon verankert, ja, der Zug. Und zum anderen, wie gesagt, sie ziehen mit anderen mit. Und es sind normalerweise immer ein paar Altstörche dabei.
Ah ja, das heißt, die vorausfliegen bzw.
ja, klappern, die auch von weiter nördlich kommen, ja.
Klappern, wo es lang geht.
Ja.
Gut. Baden-Württemberg scheint jetzt momentan relativ gut mit Störchen versorgt zu sein, stimmt das?
Ja, genau. Also ich muss sagen, wir haben jetzt letztes Jahr, also im Jahr 2017, haben wir die Tausender-Marke überschritten. Das haben wir auch gefeiert. Wir haben jetzt also über 1000 Brutpaare gehabt im Jahr 2017 und das ist erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass im Jahr 1974 nur noch 15 Paare waren noch in Baden-Württemberg übrig und das ist doch jetzt wirklich eine positive Entwicklung. Man muss allerdings sagen, wir werden diese Population mit ziemlicher Sicherheit nicht halten können, weil der Bruterfolg ist nicht sehr gut bei uns. Man weiß ja, das Biogas, die Biogasproduktion hat sehr stark zugenommen. Maisanbau, Rapsanbau, das ist alles nichts für Störche. Sehr viel Grünland ist umgebrochen worden. Und oder Grünland wird viel zu oft gemäht, viel zu stark gedüngt. Und das ist alles kontraproduktiv. Und von daher, am Bruterfolg liegt es nämlich nicht, dass wir jetzt so eine gute Population haben, sondern es liegt tatsächlich daran, dass der Zug gerade weniger gefährlich ist, dass er eben, wie gesagt, in Spanien überwintern und auch einige Störche bei uns hier bleiben über den Winter und diesen Gefahren nicht mehr ausgesetzt sind. Das kann aber natürlich sich sehr schnell ändern, gerade auch wenn wir wissen ja jetzt die Müllkippen, die jetzt abgedeckt werden. Man weiß nicht so richtig, was die Störche dann machen werden, ob sie sich wieder nach Afrika wenden. Der Zug kann wieder gefährlicher werden und von daher müssen wir schauen, dass wir den Bruterfolg unbedingt hier verbessern.
Was heißt es denn, Bruterfolg hier verbessern, wieder zufüttern oder?
Nein, das ist der absolut falsche Weg, sondern wir müssen auf jeden Fall schauen, dass die Störche gute Nahrungsgebiete haben. Der Storch ist ja bei uns auch sozusagen ein Anzeiger für eine intakte Landschaft und für eine intakte Natur und von daher, das soll er auch bleiben. Wir sollten aus dem Storch kein Haustier machen, ja, also nicht zufüttern, sondern wir müssen schauen, dass wir die Nahrungsgebiete wieder herrichten, dass wir nicht zu intensiv die Landschaft nutzen, sondern da auch dem Storch ein bisschen was lassen.
Okay, das heißt, ich danke mal für diese Informationen an Ute Reinhardt, Storchenbeauftragte in Baden-Württemberg. Haben Sie noch kurz was zu sagen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir unsere Störche weiterhin positiv betrachten. Ja, der Storch bringt ja auch die Kinder, weil dort, wo es jetzt sehr viele Störche gibt, gibt es manchmal auch so ein bisschen Unmut, weil Störche ziehen halt Störche an und es gibt so ein paar Kolonien, das wollte ich eigentlich auch noch dazu sagen. Manche Kolonien sind nicht so ganz natürlich entstanden, sondern aus ehemaliger Zufütterung. Deswegen ist es ein bisschen ein falsches Bild, was wir gerade haben, dass wir so viele Störche haben. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Störchenpopulation erhalten.
Dann sage ich mal Ute Reinhardt für die Informationen, für das Gespräch. Merci. Den Schwarzkitteln, genauer gesagt den Wildschweinen, geht's an den Kragen, auf die wird geschossen. Und ich bin jetzt verbunden mit Brigitte Dattalbender vom BUND Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen.
Den Wildkitteln geht's an den Kragen und zwar hat es einen ganz einfachen Grund. Die afrikanische Schweinepest, die wütet zwar noch nicht in Deutschland unter den hiesigen Wildschweinen, aber die kommt langsam nach und nach aus dem Osten nach Deutschland rüber und könnte, wenn sie erstmal bei den Wildschweinen angefangen hat, auch die Haustierbestände angreifen. Und deshalb wird jetzt geschossen, was das Zeug hält. Da gibt es irgendwie einen 12-Punkte-Plan gegen die afrikanische Schweinepest. Und wer protestiert? Natürlich der BUND, sprich Brigitte Dahlbender. Was haben Sie denn gegen diesen 12-Punkte-Plan?
Das ist nicht ganz richtig. Wir sind uns alle einig, dass die Anzahl der Wildschweine in Deutschland reduziert werden muss und dass die drastische Reduktion der Wildschweinbestände eine mögliche Maßnahme ist, um die Schweinepest aufzuhalten. Wir kritisieren an einigen Punkten. Der erste Punkt ist, es wird nichts an den Ursachen getan. Das heißt, die Kontrolle der Einfuhrwege von Schweinefleisch und anderen Lebensmitteln, die belastet sein könnten. Das grundsätzliche Problem, warum wir so viel Wildschweine haben, der übermäßige Maisanbau, der Maisanbau bis zur Waldrandgrenze, alle diese Punkte, die Landwirtschaft zum Beispiel tangieren würden, werden außen vor gelassen. Es wird nur und überwiegend auf die Erhöhung der Abschusszahlen gesetzt. Und das ist einfach zu wenig, das wird nicht reichen.
Das heißt, man hat früher schon bereits zu wenig Wildschweine geschossen und vor allen Dingen die Wildschweine indirekt gefüttert.
Ja, genau, so ist es. So ist es. Man müsste jetzt also hingehen und müsste sagen, wir müssen den Maisanbau im Waldbereich verringern. Wir brauchen Abstände vom Ackerland zum Wald hin, damit eine Distanz ist, die auch die Möglichkeit zum Wildschweinabschuss gibt, beziehungsweise die den Wildschweinen es erschwert, zu diesem übermäßigen Futterangebot zu kommen und vieles andere mehr.
Jetzt wird es ziemlich schwierig werden, hier entsprechend einzugreifen, denn dieser viele Maisanbau, der hat ja ökonomische Gründe praktisch. Das heißt, Mais wird gerne für Sachen verwendet und im Rheintal zumindest wird es überall entsprechend gefördert. Sprich, er wird ganz einfach angebaut und viele Tiere haben mit Mais Probleme. Ja. Fangen wir mal an mit den Störchen oder durch die Monokultur natürlich auch die Wildbienen, die nichts mehr finden auf diesen Maisäckern. Und, während die Wildschweine halt eben mehr Futter kriegen und sich entsprechend übermäßig vermehren. Haben Sie da auch einen Plan, wie man da eingreifen soll? Denn die Schweinepest ist ja praktisch nur eine Ursache, dass man jetzt mal energisch gegen die Wildschweine vorgeht.
Ja, genau so ist es. Die Wildschweine sind jetzt Anlass, die Schweinepest. Also, wie gesagt, das eine ist, die Tiertransporte kontrollieren und anzugehen, die aus dem Osten kommen. Und das zweite ist, grundsätzlich in der Landbewirtschaftung umdenken. Das ist ja eine der ganz langen alten Forderungen des BUNDs, keine agrarindustrielle Landwirtschaft zu betreiben, sondern mehr zur konventionellen, zur bäuerlichen Landwirtschaft, kleinteiliger Fruchtfolgen etc. umzuswitchen. Weil das und den Pestizideinsatz dramatisch zu reduzieren. Wenn Sie Maismonokulturen anbauen, können Sie weder den Düngereinsatz noch den Pestizideinsatz reduzieren. Da braucht es Fruchtfolgen, kleinere Felder, eine abwechslungsreiche Landschaft und vieles andere mehr. Und wir glauben auch, dass das für Deutschland die Zukunft der Landwirtschaft sein wird und nicht die Agrarindustrie.
Nun, die Schweinepest hat ja einiges hier ins Rollen gebracht. Zumindest die Abschusszahlen sind offensichtlich nach oben gegangen und die Ausdehnung der Jagdzeit soll es noch ein bisschen beschleunigen. Aber die Jäger scheinen ja da nicht so richtig Lust gehabt haben, auf Wildschweine zu schießen. Woran liegt das? Sind die Wildschweine irgendwie zu schwierig zu schießen oder woran liegt's?
Also das mag ich nicht so genau zu beurteilen, woran es liegt. Die Ansitzjagd ist halt auch ein mühseliges Geschäft. Man braucht Zeit, man muss sich engagieren, man muss häufig in sein Revier gehen. Nicht alle Jäger pflegen ihr Revier mit diesem hohen Zeitaufwand, den sie machen müssten. Und auch da gibt es falsche und richtige Wege. Wir halten nichts davon, die Schonzeiten im Wald aufzuheben. Das ist so eine Detailkritik. Also wie gesagt, wir sind dafür, dass die Abschusszahlen drastisch erhöht werden von Wildschwein, aber nicht, dass man die zweimonatige Ruhezeit im Wald aufhebt. Die ist ja jetzt gerade erst letztes Jahr, vor 3-4 Jahren, der letzten Legislaturperiode, durch das neue Jagd- und Wildtiermanagementgesetz wieder eingeführt worden und davor wurden die Wildschweine auch nicht mehr abgeschossen. Also und die Ruhe im Wald, diese 2 Monate, ist ja für viele andere Tiere essentiell wichtig, wenn sie gerade ihre Jungen hochziehen in diesen Frühjahrszeiten, wo man sich dann wieder viel Futter sucht und wo die Ruhe brauchen. Und deshalb ist das so, sind so unsinnige Maßnahmen, die bei uns den Verdacht erwecken, dass man versucht, die Reglements für mehr Naturschutz im Wald und Ruhe für die Tiere, die man vor ein paar Jahren eingeführt hat, wieder aufzubrechen, ohne dass es für die Dezimierung wirklich was bringt.
Sie meinen also im Prinzip, es wird genau am falschen Ende angesetzt, beim Abschuss, der praktisch nicht so viel bringt, und nicht beim Füttern, weil ja Wildtiere meistens, wenn sie genügend zu fressen haben, sich sehr, sehr schnell eben vermehren und entsprechend den Raum, den sie da kriegen, auffüllen.
Es muss Hand in Hand gehen. Es sind die Tiertransporte, es ist die das zur Verfügungstellung von Nahrung, also das Thema Maisacker, und es ist der Abschuss, denn wir haben jetzt viele Wildschweine und sie müssen jetzt auch abgeschossen werden. Aber wenn man nur abschießt und nichts an den Ursachen verändert, wird es dauerhaft doch zu keiner Lösung kommen, sondern dann kommt es kurzfristig zu einer gewissen Eingrenzung und das wird aber nicht reichen.
Nochmal die Frage, Was macht die Regierung, beziehungsweise was ist da von der Regierung geplant oder haben Sie da irgendwelche Informationen, dass eben am anderen Ende, sprich am Maisende zum Beispiel, eingegriffen wird und nicht nur beim Schießen?
Im Moment nicht, nein, der 12-Punkte-Plan liegt ja auf dem Tisch. Und das ist das Tableau, das die Landesregierung aufgemacht hat und bei dem sie ganz klar gesagt hat, dass sie auf Jagd und Abschüsse den Schwerpunkt setzt. Und das ist unserer Meinung nach nicht genug.
Das ist nicht genug, sagt Brigitte Dahlbender vom BUND zum 12-Punkte-Plan gegen die afrikanische Schweinepest, die ja vor allen Dingen auf Abschuss setzt. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 15. Februar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
My homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den gewaltfreien Widerstand zur Wehr setzen.
Das kann ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links und links unten.
El crimen irracional, carnicería como tradición. ¡Es la fiesta nacional! Ya sale la cuadrilla y el torero matador, con sangre en sus manos, verdugo de profesión. Entendidos que disfrutan con el morbo y el dolor, cómplices del crimen en cada función. Y no me jodas que esta es vuestra tradición. Vaya mierda de cultura, asesinar.
Cervecero, perro de presa del patrón, ejemplo de obrero traidor, culo si è schirò. Bam, bling, bam, bling, in un lau.